Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir werfen heute einen besonders ausführlichen Blick auf die Pflegebranche, denn da gibt es ein paar neue Ideen, wie man dem Fachkräftemangel begegnen könnte. Und es geht um eine Grundschule, in der es der Normalfall zu sein scheint, dass dort jedes Jahr Dutzende Erstklässler sitzen bleiben. In Ludwigshafen, da reiben sich in diesen Tagen manche ganz verwundert ihre Augen. Die haben so eine Art Déjà-vu. Denn genau vor einem Jahr hatte die Rektorin der Gräfenau-Grundschule dort verkündet, bei uns bleiben 40 Kinder schon in der ersten Klasse sitzen. Die Schule hat es damit bundesweit in die Schlagzeilen geschafft und jetzt, ein Jahr später, wieder die Nachricht. Dieses Jahr werden es wohl 44 Schülerinnen und Schüler sein, die die Empfehlung erhalten, die erste Klasse zu wiederholen. Nicoletta Prevete über eine Schule am Limit und über eine Schulleiterin, die trotzdem ziemlich entspannt wirkt.
Rektorin Barbara Mächtle wirkt gelassen, obwohl sich an der Situation an der Gräfenau-Schule nichts geändert hat. Wieder sollen 44 Kinder gleich die erste Klasse wiederholen. Die Gründe sind die gleichen wie im letzten Schuljahr.
Also ich habe natürlich das Sprachproblem immer noch. Das ist natürlich das Hauptproblem, wenn die Kinder hier ankommen, kein Deutsch sprechen. Ich habe natürlich immer noch Kinder, die wenig in der Kita waren, wodurch Vorläuferfähigkeiten fehlen.
98% der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund an der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen. Viele von ihnen hatten nie einen Stift oder eine Schere in der Hand. Und viele können kein Wort Deutsch, wenn sie eingeschult werden. Das belastet die Kinder, wie Barbara Mächtle weiß.
Das hat auch emotionale Auswirkungen auf ein Kind, das hier in der Klasse ist, kein Deutsch spricht und nicht so am Schulalltag teilhaben kann.
Fatmas Tochter war auch auf der Gräfenau-Schule. Lange Zeit hatte die Kleine auch extreme Probleme.
In der Klasse meiner Tochter gab es damals 9 oder 10 türkische Schüler. Und meine Tochter hat damals keine deutsche Sprache gebraucht, weil sie sagte etwas und die anderen übersetzen alles für sie. Und sie konnte leider kein richtiges Deutsch lernen.
Heute ist Fatmas Tochter auf dem Gymnasium, weil sich ihre Mama mit in den Unterricht gesetzt hat, um darauf zu achten, dass ihre Tochter sich bemüht, Deutsch zu sprechen. Und die ganze Familie hat intensiv Deutsch gelernt. Eine Ausnahme im Stadtviertel Hemshof in Ludwigshafen.
Das ist wie ein Ghetto. Dort leben nur türkische Leute und es ist auch sehr, sehr vielleicht, ich möchte das nicht sagen, gefährlich, aber für Gesellschaft vielleicht ist es auch so. Dann das ist ein Hindernis für die Integration.
In den letzten Monaten habe es schon Gespräche zwischen dem Land und den Ludwigshafener Schulen gegeben. Auch die ein oder andere Maßnahme, die den Kindern den Start in die Schule ein wenig erleichtert hat. Aber der große Wurf war nicht dabei. Der Gräfenau-Schule und auch vielen anderen Schulen in Ludwigshafen hilft laut Barbara Mächtle nur eins: Sprachförderung, Sprachförderung und nochmal Sprachförderung.
Und dann könnte man auch gute Erfolge bei den Kindern erzielen, wenn sie eine kontinuierliche Förderung, und bei kontinuierlich stellen wir uns täglich vor und nicht einen Tag mal eine Stunde, am übernächsten Tag wieder eine. Das bringt bei uns nichts.
So, jetzt nehme ich Sie mal mit in Ihre und meine Zukunft. Wir gehen zusammen auf die Leitmesse der Pflegebranche, auf die Altenpflege, so heißt die Veranstaltung, in Essen. Und da treffen wir das Betreuungspersonal der Zukunft, einen Pflegeroboter, und der versucht, uns zu gesunden Aktivitäten zu bewegen.
Willkommen bei Kopf, Schulter, Knie und Fuß. Lass uns zusammen tanzen.
Kopf, Schulter, Knie und Fuß. Kopf, Schultern, Knie und Fuß, Knie und Fuß.
gruselig, oder? Ich weiß nicht, wie groß Ihr Impuls gerade war, da jetzt mitzumachen bei diesen Bewegungsübungen. Aber immerhin, dem Pflegeroboter scheint es gefallen zu haben.
Das habt ihr super gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Bis zum nächsten Mal.
Tja, sieht so die Zukunft der Pflege aus? Klar ist jedenfalls, der Bedarf an Pflegefachkräften, der wächst und der Mangel an Auszubildenden ist längst zu einem massiven Problem geworden. Mein Kollege Kai Rüßberg hat in Bochum einen angehenden Pfleger getroffen und sich anlässlich der Messe in Essen den Ausbildungsmarkt für Pflegefachkräfte genauer angeschaut.
Lars Brünsch hat seine Berufung gefunden. Er ist Pflege-Azubi in Bochum. Er hätte die Pflege auch akademisch an einer Hochschule studieren können, hat sich aber für das duale System entschieden.
Da ich selbst ein Mensch bin, der die Praxis sehr, sehr gerne hat, ist für mich so ein langes Studium eher nichts. Ich muss eher praktisch arbeiten.
Nach 2 Jahren Ausbildung musste er sich erneut entscheiden. Bleibt er bei der generalistischen Pflegeausbildung oder spezialisiert er sich im letzten Ausbildungsjahr? Seit einer Reform vor 4 Jahren werden alle Pflegeberufe zunächst gemeinsam, also generalistisch unterrichtet und im 3. Lehrjahr kann ausgewählt werden, ob es einen Berufsabschluss in der Fachrichtung Gesundheits- oder Kinderkrankenpflege oder Altenpflege sein soll oder in der allgemeinen Pflege.
Altenpflege war immer schon so ein Teil meines Lebens, deswegen bin ich da recht positiv eigentlich drüber gestimmt. Jetzt so im Laufe der Ausbildung durch die Generalistik vielleicht der eine Teil, der sagt, okay, erst will ich ins Krankenhaus, sich dann doch für Seniorenheim entscheidet. Aber das genau auch andersrum passieren kann, da ist ja jeder dann freigestellt.
Mindestens 400 Stunden Seniorenpflege stehen für alle auf dem Programm. Durch die übergreifende generalistische Grundausbildung ist es leichter geworden, später im Berufsleben den Bereich wieder zu wechseln. Für die konkrete Berufswahl sprechen sehr unterschiedliche Argumente, meint Pflege-Azubi Brünsch.
Ich glaube, Geld verdienen ist in diesem Beruf für jeden eher so ein bisschen zweitrangig. Jeder möchte halt ganz gerne eher den Menschen helfen. Arbeitszeiten fand ich im Seniorenheim persönlich jetzt in meiner Ausbildung eher positiver, weil dort die Arbeitszeiten ein bisschen später angefangen haben als wie im Krankenhaus.
Dabei ist der Verdienst in der Pflegeausbildung durch mehrere Erhöhungen in den letzten Jahren durchaus attraktiv, sagt seine Ausbildungsleitung Katja Turm von der Evangelischen Augusta-Akademie in Bochum.
Es gibt keinen Beruf, also zumindest kenne ich keinen Ausbildungsberuf, der so gut bezahlt ist wie den der Pflege. Gerade jetzt haben wir zum 1.3. schon wieder neue Lohnsteigerung gekriegt, sodass sie demnächst 1.370 Euro verdienen im ersten Lehrjahr. Das ist wirklich ein gutes Gehalt fürs erste Ausbildungsjahr.
Früher mussten sich Auszubildende bereits am Anfang entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Mit der Reform im Jahr 2020 ist ein Job in der Pflege deutlich attraktiver geworden, so Turm.
Beide Berufe sind deutlich attraktiver geworden. Wir haben es jetzt erstmalig so, dass die Altenpflege und die Krankenpflege auch wirklich international von Bedeutung sind, sodass ich es eher erlebe, dass der Beruf der Altenpflege aufgewertet ist im Vergleich zu früher und dass wir darüber auch viele neue Menschen begeistern können, hoffentlich für den Beruf.
Und das ist auch dringend notwendig, denn die Pflege und besonders die Altenpflege leidet nicht nur unter Fachkräftemangel, sondern auch darunter, dass viele die Ausbildung abbrechen, sagt Michael Isfort, Professor für Pflegewissenschaften und Versorgungsforschung aus Köln.
Wie viele bleiben drin? Da können wir sagen, ungefähr 30% der Personen, die in die Pflege reingehen, also in die Ausbildung reingehen, die verlieren wir innerhalb dieser 3 Jahre oder die machen dann was anderes und wechseln von ihrer Seite aus.
Inzwischen gehen immer mehr Betriebe dazu über, auch im Ausland Pflegekräfte zu suchen, die ihre Zukunft dauerhaft in Deutschland sehen. Zwar ist es schwierig, geeignete Bewerber mit ausreichenden Deutschkenntnissen zu finden und sie rechtzeitig mit Visa zu versorgen, aber Isfort sieht darin eine Möglichkeit, die Bewerberzahlen nachhaltig zu erhöhen.
Was sicherlich eine Chance auch für die Pflege ist, über Ausbildungsvisa zu gehen. Also das heißt, junge Leute, die noch nicht qualifiziert sind, nach Deutschland zu holen, um sie dann hier direkt in Pflegeschulen nach deutschen Kriterien auch zu qualifizieren. Das wird zunehmen und da sehe ich das größere Potenzial.
Auch politisch ist es das Ziel, die deutschen Abschlüsse in der Pflegeausbildung in Europa zu harmonisieren. Denn die Ausbildung zur Altenpflege und Kinderkrankenpflege sind im Ausland bisher nicht üblich. Ob die gesonderten Abschlüsse auf Dauer erhalten bleiben, wird 2026 vom Bundestag entschieden.
Ein Bericht von Kai Rüßberg und wir vertiefen das Thema gleich noch im Gespräch mit dem Betreiber von Pflegefachschulen. Musik Wir haben es gerade schon gehört, die Bemühungen um Pflege-Azubis, die gehen in ganz unterschiedliche Richtungen. Und auch Matthias Glasmeier beschäftigt sich mit diesen Fragen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der APM, der Akademie für Pflegeberufe und Management. Die APM betreibt 20 Pflegefachschulen in ganz Deutschland mit aktuell rund 4000 Auszubildenden. Und ich wollte von Matthias Glasmeier wissen, war denn die Reform der Pflegeausbildung vor 4 Jahren, als es hinging zur Generalausbildung, war das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt?
Ich würde sagen, es war auf jeden Fall kein falscher oder kein schlechter Schritt. Wir sehen, dass wir als Schulträger gut in dieser neuen Ausbildung angekommen sind und dass es den Auszubildenden in großen Teilen gut gefällt. Das ist natürlich auch interessanter geworden für die, weil sie jetzt in verschiedenen Einsatzbereichen Erfahrungen sammeln können. Die müssen ins Krankenhaus, die müssen in die Langzeitpflege mit ambulanten Diensten mitfahren und auch in der Pädiatrie, in der Kinderkrankenpflege. Die sehen schon viel mehr als vorher und das macht die Ausbildung natürlich anspruchsvoller einerseits, aber auch vielseitiger und damit interessanter.
Wenn man sich die Ausbildung aber anschaut, die ja in Veränderung begriffen ist und auch in Veränderung begriffen sein muss, weil sich der Beruf natürlich weiterentwickelt, welche Rolle spielen da mittlerweile digitale Aspekte? Sie selbst haben ja bei der APM da durchaus einen Blick drauf.
Ja, also digitale Unterrichtsmethoden, digitale Werkzeuge sind auch an den Pflegeschulen nicht mehr wegzudenken. Also wir haben an jeder Pflegeschule ein sogenanntes Skills Lab, in dem die Auszubildenden dann mit digitaler, multimedialer Unterstützung Pflegesituationen simulieren können. Da gibt es dann zum Beispiel so Pflegepuppen, aber nicht normale Pflegepuppen, nur aus Plastik, sondern die können auf bestimmte Reize reagieren. Da kann man den Blutdruck messen, da kann man den Herzschlag, den Puls messen oder auch Injektionen geben. Das heißt, da kann man ganz viel machen und kriegt dann auch ein digitales, ein elektronisches Feedback, ob man das richtig gemacht hat oder nicht. Darüber hinaus unterrichten wir natürlich auch digital per Video. Hier muss ich sagen, da ist es eher so, wir würden gerne noch mehr digital machen. Aber die aufsehenden Behörden in den meisten Bundesländern erlauben maximal 15% digitalen Unterricht und favorisieren da das klassische Modell, also Lehrer und Auszubildender in einem Raum, an einem Ort. Da würde ich sagen, da wäre Verbesserungspotenzial da, wenn man sagen würde, man vertraut den Schulen und den Schulleitern da, dass sie das selbst entscheiden, wann sie zum Beispiel digital unterrichten.
Könnte man mit mehr digitalem Unterricht auch die Attraktivität des Ausbildungsberufs nochmal steigern?
Ich würde sagen, ja. Also um ein ganz konkretes, einfaches Beispiel zu nennen. Wir haben eine Schule in Heinsberg. Das ist an der niederländischen Grenze. Das liegt auf dem Land. Da gibt es nicht den super öffentlichen Nahverkehr. Wenn man da sagen würde, 1 oder 2 Tage pro Woche können die Schüler von irgendwo, die Auszubildenden von irgendwo am Unterricht teilnehmen, digital, dann müssten 150 Schüler nicht ins Auto steigen und zur Schule fahren. Das wäre also aus meiner Sicht ein echter Mehrwert, wo ich als Auszubildender sage, Mensch, das ist ja super, da kann ich an 2 Tagen pro Woche bleibe ich in meiner Ausbildungseinrichtung oder zu Hause und mache von da den Unterricht. Das wäre ganz konkret handfeste Attraktivitätssteigerung für die Ausbildung.
Jetzt wird das aber wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Bedarf an Pflegefachkräften insgesamt zu decken. Und es wird ja ganz viel diskutiert auch über die Frage, inwieweit man Menschen aus anderen Ländern dazu bewegen kann, nach Deutschland zu kommen, um hier als Pflegefachkräfte zu arbeiten, sie hier vielleicht sogar auszubilden. Wie sehen Sie das?
Also das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wir machen das in der APM bereits seit 2016. Und haben also schon viele Jahrgänge ausländischer Azubis bei uns ausgebildet. Und mit ausländischen Azubis meine ich dann die, die tatsächlich aus Drittstaaten für die Ausbildung ihr Heimatland verlassen und nach Deutschland kommen, um hier eine Karriere zu starten. Also die tatsächlich auch einen großen Schritt gehen. Und ich muss sagen, das funktioniert sehr gut. Das ist sehr aufwendig, muss man auch sagen. Das ist insbesondere für die Betriebe, auch, aber auch für die Lehrkräfte an den Schulen im ersten Ausbildungsjahr viel Stress, viel Aufwand, um das Thema Sprache in den Griff zu bekommen. Die meisten kommen halt mit einem B1-Niveau, aber man muss sagen, es kommt eigentlich keiner mit einem deutschen Niveau, dass er so die Ausbildung direkt schaffen würde. Man muss da durch Nachhilfe und Unterstützung viel leisten im ersten Jahr, aber dann, wenn die das geschafft haben, dann sind es tatsächlich meistens die besten Auszubildenden. Also im zweiten und dritten Jahr sind die dann immer unter den besten 30% von den Auszubildenden und machen super Abschlüsse und sind nachher wirklich ganz, ganz tolle Pflegefachkräfte.
Jetzt kommt da ja das Ausländerrecht mit ins Spiel. Bei solchen Konstellationen haben Sie das Gefühl, ausreichend Rückenwind aus der Politik und auch aus den Ausländerbehörden zu haben?
Das ist besser geworden und es wird auch jetzt nochmal besser durch dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Davon gehen wir zumindest aus. Es ist tatsächlich häufig, dass da der Wille da ist, aber dann ob da nicht genug Personal in der lokalen Botschaft da ist, um die Visa zu bearbeiten oder so. Man tut gut daran, wirklich so 9 Monate Vorlauf einzuplanen, bis der junge Mensch dann nach Deutschland einreist, um diesen Visaprozess mit Ausbildungsarbeitsvertrag und sowas dann zu machen. Das wäre natürlich schön, wenn man das beschleunigen könnte. Blöd ist halt immer, wenn dann jemand ohne Visum zur Ausbildungsstart noch feststeckt und dann noch erst 2 Wochen oder 3 Wochen später nach Deutschland kommt, dann hat man natürlich ein Problem. Also da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es ein bisschen schneller ginge, dass es ein bisschen flexibler ginge. Und was auch toll wäre, wenn natürlich für die einjährige oder anderthalbjährige Pflegefachassistenzausbildung da sich auch rumsprechen würde, dass man auch dafür ein Ausbildungsvisum in Deutschland bekommen kann, um einen niedrigschwelligeren Einstieg zu schaffen.
Dr. Matthias Glasmeier war das, der Gründer und Geschäftsführer der APM, Akademie für Pflegeberufe und Management. Vielen Dank. Seit über 10 Jahren rekrutiert die Agentur Talent Orange von Frankfurt aus Fachkräfte aus dem Ausland, immer öfter auch Pflegerinnen und Pfleger. Aber bevor die internationalen Fachkräfte hier bei uns in Deutschland auch wirklich arbeiten können, müssen sie zuerst ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen und sie müssen vor allem darauf hoffen, dass ihr Berufs- oder Studienabschluss aus dem Heimatland hier eben auch anerkannt wird. Meine Kollegin Greta Stangner hat 2 Pflegefachkräfte aus Namibia getroffen und mit ihnen über ihren Weg auf den deutschen Arbeitsmarkt, genauer nach Düsseldorf, gesprochen.
Zuerst habe ich gedacht, ich möchte nach Deutschland gehen, weil ich etwas anderes erleben möchte. UKD habe ich auch gedacht, sieht gut aus, weil es eine Uniklinik ist, es ist Multikulti und weil Düsseldorf auch eine große Stadt ist, habe ich gedacht, dass ich auch viel lernen kann, nicht nur von Düsseldorf, sondern auch von das Uniklinikum.
Rosita Schanika ist vor 4 Monaten nach Deutschland gekommen, um hier als Pflegefachfrau zu arbeiten. Die 26-Jährige kommt aus Namibia und hat dort Gesundheit und Pflege studiert. Gemeinsam mit 13 anderen namibischen Pflegefachfrauen lebt sie jetzt in Düsseldorf und wird dort bald auf der chirurgischen Station des Universitätsklinikums arbeiten. Vorher muss sie aber noch die Anerkennungsprüfung zur Pflegefachfrau schaffen. Auch für die 25-jährige Namasiku Joba ging es im November vom 30 Grad heißen Namibia ins regnerische Deutschland. Über eines freut sie sich in Deutschland am meisten.
Die Sicherheit, weil in Namibia hatten wir das nicht so. Hier kann ich so Mitte der Nacht auf der Straße sein, ohne so viele Sorgen zu haben.
Obwohl die beiden Pflegefachfrauen erst seit ein paar Wochen hier sind, liegt ein harter Weg hinter ihnen. Nach einem Bewerbungsschreiben folgten mehrere Gespräche mit der Vermittlungsagentur Talent Orange und dem Universitätsklinikum Düsseldorf. Danach mussten sie in einem Eignungstest beweisen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell und gut Deutsch lernen können. Anschließend startete ein 8-monatiger Deutsch-Intensivkurs in Namibia. Während Fachkräfte wie Rosita und Namasiko in Namibia Deutsch lernen, kümmert sich die Agentur Talent Orange in Frankfurt um die Kommunikation mit den Behörden. Sie schicken die Zeugnisse an eine Berufsanerkennungsbehörde, die dann festlegt, welche Anforderungen die internationalen Fachkräfte noch erfüllen müssen, damit ihr Abschluss anerkannt wird. Sobald dieser Bescheid da ist, brauchen die Fachkräfte eine Arbeitserlaubnis und ein Visum. All diese Vorgänge dauern mehrere Monate und nicht selten kommt es zu Verzögerungen. Für Dr. Tillmann Frank, den Geschäftsführer von Talent Orange, lohnt sich die Fachkräftevermittlung trotz der vielen Hürden.
Weil man die Chance hat, dort allen zu helfen. Wir haben dort junge Menschen, die wenig berufliche Perspektive haben. Die haben kaum eine Chance, ein geregeltes Arbeitsverhältnis mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in ihrem Traumberuf, den sie ja gelernt haben, zu finden. Wir haben auf der anderen Seite hier in Deutschland Arbeitgeber, die große, große Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden, weil es einfach zu wenig gibt.
Seit 2012 vermittelt die Agentur nicht nur Pflegekräfte, sondern beispielsweise auch Physiotherapeutinnen und Therapeuten und Erzieherinnen und Erzieher. Neuerdings rekrutieren sie auch Auszubildende für Pflegeschulen in Deutschland. Die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Düsseldorf ist eng. Markus Kessel, der dort als Projektmanager tätig ist, reist oft mit nach Namibia, um junge Fachkräfte vor Ort kennenzulernen. Für ihn sind die ausländischen Kolleginnen eine große Bereicherung.
Weil sie eben von ihrer Grundhaltung her auch diesen umsorgenden, fürsorglichen Charakter haben und immer noch den Menschen tatsächlich in den Fokus stellen und auch dieses Familiäre dabei erzeugen. Das ist der große Gewinn, den man insbesondere bei Namibia hat.
Ob dann in Deutschland die Integration gelingt, hängt von vielen Faktoren ab. Sie erfordert auf jeden Fall viel Zeit, Geduld und Arbeit von allen Seiten. 10 namibische Pflegekräfte, die an die Universitätsklinik gekommen sind, haben bewiesen, dass das funktionieren kann. Auch Rosita und Namasiko sind überzeugt, dass sie es schaffen und können es kaum abwarten, endlich mit der Pflegearbeit anzufangen. Noch besuchen sie einen Theoriekurs, um ihr Fachwissen auch auf Deutsch ausdrücken zu können. Für die Zukunft hat Namasiko Joba ein klares Ziel.
Hoffentlich so Deutsch zu sprechen, ohne so immer nachzudenken.
Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.